Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin Axel Metz und freue mich, dass ihr zuhört. Wenn ihr neu dabei seid, bitte abonniert diesen Podcast. Jede Woche gibt es kostenlos eine neue Folge. Lasst auch gerne eine Bewertung da auf Apple Podcast, Amazon oder Spotify, wo immer ihr uns hört, und empfehlt uns bitte weiter. Mein heutiger Gast hat eine der interessantesten Stimmen in der deutschen aktuellen Musikszene. Im Herbst hat er sein zweites Album herausgebracht, 28 Monate nach seinem vielbeachteten Debüt. Phil Siemers aktuelles Album heißt Marlene und atmet aus jeder Pore Blues, Rock, Soul, 60s Music und auch aktuelle Sounds. Phil, schön mit dir zu reden. Du bist ein Hamburger Jung?
Richtig, ich bin ein Hamburger Jung.
Das ist schon irgendwie was Spezielles, ein Hamburger Jung zu sein. Es gibt eigentlich meines Wissens keine Stadt, wo man sagt, ich bin meinetwegen ein Berliner Jung oder ein Dresdner Jung oder so. Wie kommt das eigentlich?
Dass man Hamburger Jung sagt? Gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich würde es auch von mir selber ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe es gerade nur gesagt, weil du es gesagt hast. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das muss irgendeinen Grund haben, den ich selbst als gebürtiger Hamburger, den ich nicht kenne.
Es ist auf alle Fälle eine Parallele zwischen Hamburg und Dresden. Die Hamburger sind total stolz auf ihre Stadt und finden das prima, da zu leben. Und so geht's ja den Dresdnern auch. Liegt das an dem Fluss, der die beiden Städte verbindet?
Das kann gut sein, aber es gibt ja viele Städte, die an einem Fluss entstanden sind und sich über diesen Fluss auch definieren. Aber ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass beide Städte einfach wahnsinnig schön sind.
Das ist wohl wahr. Beide liegen an der Elbe, was die Städte besonders schön macht. Mhm. In welcher Ecke von Hamburg bist denn du groß geworden?
Im Osten. Also ganz klar im Osten, an der Grenze zu Schleswig-Holstein, bin ich groß geworden und lebe ich auch immer noch.
Du hast mit 13 deine erste Gitarre bekommen. Das ist so ein Alter, wo die meisten schon wieder die Gitarre, die ihnen ihre Eltern zum 6. oder 7. Geburtstag geschenkt haben, schon wieder in die Ecke gestellt haben.
Ja, das stimmt. Ich habe lange unterrichtet und habe auch genau diese Verläufe auch wahrgenommen bzw. mitbekommen, dass sehr junge Kids dann schnell den Lust wieder verlieren, aber genauso viele auch, die dann dranbleiben. Ich glaube, in meinem Fall ist es einfach sehr spät erst aufgekommen, dass ich da Interesse dran hätte oder haben könnte und bin dann zum Glück dran geblieben.
Wofür hast du dich denn vorher interessiert, bevor die Gitarre in dein Leben getreten ist?
Ich wollte unbedingt Fußballprofi werden und habe auch davon geträumt, dass es was wird, war auf einer Schule mit so sportbetonten Klassen und habe da wirklich irgendwie 7-mal die Woche trainiert und so, also habe richtig Leistungssport gemacht und Fußball gespielt. Und das war dann irgendwann, also mit 13 kam dann ja die Musik so langsam dazu und diese Begeisterung für die Musik war einfach irgendwann, also Richtung 16, 17 einfach viel stärker als die für den Sport. Und dann habe ich von heute auf morgen gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt mit der Musik und lasse das mit dem Fußball sein und bereue es bis heute nicht.
Das ist ein Werdegang, den ich bei vielen Musikern erlebt habe, die mit Leidenschaft erstmal Fußball gespielt haben und dann plötzlich war die Musik da und ab dem Moment war alles irgendwie anders, als es vorher war. Und die Leidenschaft, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das brauchen sowohl Fußball als auch die Musik, so Leidenschaft auf halbem Level reicht da irgendwie nicht, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Man kann, glaube ich, wenn man irgendwas davon beruflich machen möchte, beziehungsweise alles auf diese Karte setzen möchte, muss man, glaube ich, mit mindestens 100% dabei sein. Und das erzählen, glaube ich, genau aus allen Richtungen, die man da einschlägen kann, erzählen das alle Menschen, die das versuchen, komplett zu machen, dass man sich da auch komplett drauf einlassen muss.
Die Gitarre mit 13, mit 15 hast du die ersten Songs geschrieben. Ist das so völlig organisch passiert oder gab es da so einen bewussten Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt kann ich das so halbwegs mit der Gitarre, jetzt fange ich an, Songs zu machen?
Das ging ehrlich gesagt relativ schnell, weil ich hatte dann irgendwie mein zweiter Gitarrenlehrer, den ich hatte, der hat mir einfach schnell so Akkorde gezeigt und dann konnte ich halt relativ nach ein paar Wochen auch Songs begleiten und dann hat man ja eigentlich quasi die Basis, um Songs zu schreiben, theoretisch, wenn man so naiv wie ich damals herangegangen ist, theoretisch schon an der Hand. Und ich bin dann einfach auch so ein bisschen träumerisch, habe ich gesagt, so natürlich, nächster Schritt ist natürlich jetzt Songs zu schreiben, obwohl ich noch gar nicht so richtig wusste, was ich eigentlich erzählen will und auch nicht natürlich viel wusste über Songwriting, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Aber ich glaube, genau diese diese Unbekümmertheit dabei, die war dann, glaube ich, der Schlüssel auch für den Weg, den ich bis heute irgendwie als Zugang zur Musik habe, dass ich einfach, ich sage immer, intuitiv, also ohne viel nachzudenken und eher so mit dem Gefühl zu gehen, versuche Musik zu machen und auch Songs zu schreiben. Und ich glaube, so habe ich damals einfach angefangen, mich da direkt reinzutrauen, obwohl ich vielleicht noch gar nicht so weit war. Aber das war am Ende vielleicht genau der richtige Weg für mich.
Das ist so der Moment, wo die Popmusik ihre schönsten Momente bekommen hat, weil dort Leute einfach mal mehr gemacht haben, als sie eigentlich konnten.
Genau.
Und diese Unbekümmertheit ist auch so eine Geschichte. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Bands, die es schaffen, sich so diese Unbekümmertheit, einfach so die Leichtigkeit in der Herangehensweise auch zu erhalten.
Ja, ich glaube, das ist immer ein Riesenspagat. Ich meine, das hat manchmal mit, dass man fast vielleicht auch zu viel kann oder zu viel gelernt hat, wenn man irgendwie durch so ein schweres Hochschulstudium gegangen ist, zum Beispiel um Musik zu studieren. Und dann hat man danach irgendwie, habe ich von ganz vielen MusikerInnen, mit denen ich jetzt seit ein paar Jahren arbeiten darf, die alle irgendwie Jazz studiert haben oder so, oft gehört, dass die natürlich sich total freuen über das ganze Know-how und diese Breite an Wissen und Fähigkeiten. Aber viele dann irgendwie ihre eigene Stimme erstmal wieder entdecken müssen, weil sie aus diesen ganzen Übungen so wieder raus sich rauskämpfen müssen quasi. Und das habe ich ja so nie gemacht. Ich habe ja nie Musik studiert, habe natürlich dementsprechend auch totale Wissensdefizite im Vergleich zu anderen Musiker und Musikerinnen. Aber ich glaube, diesen intuitiven Zugang, den habe ich dafür umso mehr. Und da bin ich irgendwie sehr froh mit, sehr happy mit und sehr froh drüber, dass das bei mir jetzt so lief.
Wo ich gestaunt habe, so beim ersten Mal querhören von deinem Album, dich hat ja ganz schön der Blues am Wickel.
Ja, das kann man so sagen. Meinst du jetzt musikalisch oder inhaltlich?
Beides.
Beides. Ja, das sage ich auch ganz gerne, dass ich finde, dass Marleen auf jeden Fall inhaltlich, also das Album Marleen auf jeden Fall sicherlich eine gewisse Schwere inhaltlich hat, was auch daran liegt, dass es die Songs dafür alle die letzten 2,5 Jahre entstanden sind und da auf jeden Fall viel bluesige Gefühle im Spiel waren. Und musikalisch, genau, bin ich ja irgendwie auch, fühle ich mich da irgendwie hingezogen, seitdem ich irgendwann mal in Papas Plattenschrank Eric Clapton oder B.B. King entdeckt habe und das viel gehört habe, bevor ich sogar Gitarre gespielt habe, habe ich dieses Unplugged-Album von Eric Clapton schon rauf und runter gehört und ich glaube, das hat auch irgendwie damit zu tun, dass ich dann irgendwann Lust hatte, Gitarre zu spielen, dass ich da irgendwie gerade in dieser Akustik-Gitarrenwelt, die auf diesem Album ja so präsent ist, so früh dann irgendwie eingetaucht bin und das steckt natürlich wahnsinnig an. Aber auf jeden Fall kann ich bestätigen, ich bin dem Blues musikalisch, aber auch inhaltlich auf jeden Fall verfallen.
Und entdeckt hast du es in der Plattensammlung von Papa?
Genau.
Was war denn da noch drin, außer B.B. King und Eric Clapton?
Ich erinnere mich noch an Herbert Grönemeyer-Alben, an Westernhagen-Alben, U2 zum Beispiel, was hat er noch gehört? J.J. Cale, auch wieder ein Blues- Urgestein. Also mein Papa hat da schon einen ganz guten Musikgeschmack.
Wenn man heranwächst, ist man ja anfangs so ganz das Kind der Eltern. Also da hört man das, was Mama und Papa hören und was die toll finden, findet man auch toll. Gab es dann irgendwo so für dich so den Punkt, wo du dich auch emanzipiert hast und gesagt hast, nee, das ist jetzt meine Musik, das hat mit meinen Eltern nichts zu tun?
Tatsächlich ist das genau ein spannender Punkt, weil ich auch jetzt rückwirkend immer denke, krass, ich höre irgendwie immer noch fast dasselbe wie mein Vater, weil er eben diese Blues-Affinität hat, aber das stimmt genau. Ich habe dann irgendwie im Teenager-Alter auch, hatte ich da so eine Hip-Hop- und R&B-Phase, das war noch so vor Streaming-Zeitalter, aber auch noch so ein bisschen, ja, ich sag mal so, da gab es noch so ein paar Underground-R&B-Tipps und Seiten, wie man rankam, da muss ich aufpassen, was ich hier zugebe. wo ich dann mit 16 oder so auch noch echt mir so Geheimtipps aus Amerika, irgendwie so R&B-Sachen reingezogen habe, mit denen mein Vater auf jeden Fall nichts anfangen könnte. Genauso wie mit so Hip-Hop-Klassikern und so, glaube ich auch nicht. Also das ist dann ja quasi, aber auch eigentlich auch am Ende eine Weiterentwicklung oder eine moderne Auffassung von den Wurzeln, was ich heute weiß. Das wusste ich damals aber nicht, das habe ich noch gar nicht zusammenbekommen. Ich dachte, das ist jetzt so mein rebellisches, modernes Zeug, was ich so als Teenager hören muss. Und bin jetzt aber, wie gesagt, eigentlich wieder zurück zu dem ich höre viel alte Sachen, viel alte Soul-Klassiker und viel Blues-Zeug und höre aber auch natürlich auch, es gibt ja auch total viele tolle Künstler und Künstlerinnen, die heute immer noch diese Wurzeln sehr hochhalten und auch modern schreiben und moderne Musik machen, die aber diese Wurzeln immer in sich tragen und genau, da bin ich jetzt irgendwie wieder angekommen auf jeden Fall und zwischendurch hatte ich auch mal ein paar andere Phasen, ja.
Das ist normal, die hat ja jeder. Spannend ist aber trotzdem, wie so jedes einzelne Puzzleteilchen im musikalischen Werdegang insgesamt dann doch seinen Sinn ergibt.
Unbedingt, ja. Das finde ich auch immer, wenn ich meine erste, aber auch die zweite Platte anhöre, ich finde ja auch, das ist jetzt ja kein Blues-Album oder kein Soul-Album oder irgendwas, sondern am Ende ist ja irgendwie das Zeug, was ich halt mache, und das setzt sich natürlich aus tausend Sachen zusammen, und es ist immer schwer, eigentlich alle Einflüsse, die da jetzt wirklich drinstecken, auch zu benennen. Selbst für mich selber ist es nicht so einfach. Ich hatte zum Beispiel auch in meiner ersten Band damals auch mal so eine Irish- oder Pop-Folk-Phase, wo wir so Mumford & Sons und Matthew and the Atlas oder so sind so ganz tolle Bands, die das ja früh dann so in so einen Mainstream-Pop irgendwie gehoben haben, so Folky, Banjo, Ufta-Ufta-Ufta-Mucke irgendwie, wo ich, und ganz viel mehrstimmigen Gesang und ganz tolle englische Texte. Da hatte ich mit meiner Band mal so eine Phase, die so stark war, dass wir nachher dann irgendwann so ein Repertoire hatten. Erstes Set war Folk, zweites Set war Soul, weil wir irgendwie uns da so, also wir haben auch viel gecovert damals mit meiner ersten Band, und das war eigentlich so ein Brennglas, diese Band so ein bisschen, wo man, wenn man da heute über die Sachen so anhört, eigentlich ganz klar merkt, was ich in der Phase alles für mich entdeckt habe und mich auch ausprobiert habe, und irgendwie bin ich nach hinten raus dann so ein bisschen bei dem, im weitesten Sinne Soul geblieben, aber diese ganzen anderen Einflüsse sind natürlich trotzdem alle da und die haben mich auf jeden Fall auch geprägt und beeinflussen das, was ich heute an eigener Musik mache, auf jeden Fall immer noch sehr.
Den Gitarrensound, der sich auf dem Album so durch das Album durchzieht, muss ich sagen, habe ich so lange so in deutscher Musik nicht gehört.
Das freut mich. Das ist tatsächlich, ja, hat sich so ergeben, dass das Album jetzt einfach E-Gitarrenlastiger ist. Das war auch so ein bisschen mein Wunsch nach dem ersten Album. Da waren wir ja sehr organisch und sehr natürliche Sounds hatten wir, und die Gitarren waren eher clean und verhalten, und es waren auch noch Akustikgitarren drin und so. Und dann habe ich jetzt im Prozess fürs zweite Album hier viel in meinem Kämmerlein, in dem ich jetzt auch wieder sitze in Hamburg, in so einem alten Lagerhaus, habe ich hier so einen kleinen 16 Quadratmeter Raum, in dem ich rund um die Uhr Musik machen darf, ohne jemanden zu stören. Und da habe ich halt ganz viel geforscht und probiert und habe auch tatsächlich so ein, zwei Gitarren mir die letzten Jahre dann gekauft, mit denen ich mich dann irgendwie auf die Reise begeben habe und da irgendwo gelandet bin bei so einem, was auch immer das jetzt ist, ist ja irgendwie auch nicht neu erfunden. Das Rad E-Gitarren-Sounds in jeglicher Art gab es ja schon immer, und es ist ja auch gar nicht so, völlig noch nie gehört, sondern nur, wie du schon sagst, ich glaube, in Kombination mit vielleicht deutschen Texten oder deutscher Popmusik vielleicht jetzt einfach gerade auch hoffentlich mal wieder schön da so einen Zusammenhang zu bauen. Und ja, es freut mich, dass dir das aufgefallen ist.
Ja. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, beim Durchhören, ich habe da eine Menge Spaß gehabt. Ich habe bei Hier gehöre ich hin als allererstes, ich weiß nicht warum, Leif Aldin im Hinterkopf gehabt.
Ach, witzig.
Und zwar, der hat ja durchaus eine Stimme, in der viel raus drin ist, was in deiner Stimme so nicht zu hören ist. Aber so von der Intensität des Gesangs, so im Vortrag, da muss ich sagen, also Hut ab. Leif Aldin, denke ich mal, wird wahrscheinlich dasselbe sagen, weil der ist auch ein Typ, der gute Musiker aber immer irgendwie toll findet und auch unterstützt, wenn er es kann.
Auf jeden Fall, ich habe Leif witzigerweise letztes Jahr im Mai bei einer Veranstaltung in Hamburg kennengelernt, und seitdem sind wir auch regelmäßig im Austausch. Und der hat auch genau die Nummer, hier gehör ich hin, da hat er sehr positiv drauf reagiert, und wir haben uns danach auch schon bisschen übers Album ausgetauscht, und witzigerweise kennen wir uns tatsächlich seit letztem Jahr, und es war natürlich eine große Freude, dass er darauf reagiert hat, weil ich natürlich auch viel von seinen Sachen immer gehört habe. Und ja, danke für die Blumen.
Ja, ich glaube, Leif Aldin-Fans werden an deiner Musik ebenso ihre große Freude haben.
Ja, das hoffe ich.
Was mir auch aufgefallen ist beim Lügen, diese Wärme im Sound, woher kommt so diese Sound- Wie soll man das sagen? Also das macht wirklich ein wohliges, warmes Gefühl. Woher nimmst du diese Wärme im Sound?
Also ich bin ja für den finalen Sound, das hat er gar nicht alleine verantwortlich, sondern das hat ja dann vor allem der Lars. Er hat, der das gemischt hat, der hat das natürlich ganz toll gemacht, das so, was wir da eingefangen haben, auch umzusetzen. Und ich stehe einfach total auf warme, wummernde Sounds. Da ist ja auch ein Wurlitzer drin, und ich finde so ein Wurlitzer, diese alten Vintage-Pianos, die machen immer das Richtige, wenn man die in den Style, den ich mache, in solche Songs reinpackt. Da gewinnt jeder Song, wenn da ein Wurli dazu kommt. Und ich glaube, was bei dem Song auch sehr speziell ist, ist natürlich auch, dass Lina Marley als Feature-Gast dabei ist, eine ganz fantastische deutschsprachige Künstlerin und Sängerin. Und wir haben den Song wirklich zusammen in einem relativ großen Studio, im Chefrock-Studio in Hamburg aufgenommen, und da hatten wir wirklich auch, also das Feinste vom Feinsten an Gesangsmikros vor der Nase und haben in einem toll klingenden Raum das zusammen eingesungen, und ich glaube, dass der Song auch gerade in den Vocal Performance sehr auffällige Wärme hat. Das liegt so ein bisschen daran, dass Lina mich ein bisschen mitgezogen hat, weil Lina singt wahnsinnig leise. Also wirklich wahnsinnig leise. Immer so leise, dass ich, wenn wir es geübt haben, den Song zur Akustikgitarre, und ich dachte, ich halte mich jetzt schon so 40% zurück, damit sie easy drüber singen kann, da muss ich nochmal 20% wegnehmen, weil die so leise singt, aber dadurch hat sie so eine wahnsinnige Intensität und Nähe in ihrer Stimme, und im Studio ist es natürlich nochmal stärker, und da habe ich mich so ein bisschen angepasst, weil ich normalerweise ein bisschen voller singe als sie auf jeden Fall, und das hat, glaube ich, aber dem Song insgesamt total gut getan, dass wir das zusammen so eingesungen haben und ich mich, wie gesagt, so ein bisschen von ihr habe mitziehen lassen. Und ich muss auch sagen, das ist einer meiner liebsten Vocal-Performances auf dieser Platte, auch von mir selbst. Also ich glaube, das hat alles miteinander zu tun. Also die Instrumente und auch die Situation, wie wir das zusammen eingesungen haben.
Ja, also für mich ist das ein Duett aus einem Guss, und man merkt, dass es dir gut getan hat, dich zurückzunehmen.
Mhm. Danke.
Weil dadurch wird die Stimme viel, viel intimer.
Genau, und das ist echt ja noch...
Und dadurch ergänzt ihr euch so gut.
Genau, und das war auch absolut notwendig, damit das zusammen sich gut trägt. Und das war echt eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Das habe ich mir im Vorfeld gar nicht so gedacht, dass das so laufen wird. Aber das war relativ schnell klar, dass das der Weg ist. Und auch relativ schnell klar oder sehr schnell klar, dass das sich richtig gut anfühlt, den Song so zu singen.
Die Plattensammlung von deinem Vater hat dich inspiriert, hat dich geprägt bis heute. Wer hat dich denn auf der textlichen Seite geprägt? In der deutschsprachigen Rock- und Popmusik?
Ah, gute Frage. Das waren natürlich sicherlich einige mehr, als ich wahrscheinlich jetzt im Kopf habe. Aber natürlich irgendwie ist mir früher auch aufgefallen, dass die Texte von einem Herbert Grönemeyer zum Beispiel natürlich ganz anders sind als die, von einem Westernhagen auch. Also es sind natürlich irgendwie ähnliche Jahrgänge vom Alter her, wo die Jungs angefangen haben, Musik zu machen, und ich habe natürlich alles viel später erst entdeckt. Also da würde ich mal anfangen bei Herbert Grönemeyer, aber dann später auch viel mehr habe ich gehört, so Ingo Pohlmann oder Gregor Meile und eben auch Leith Erlin oder Johannes Oerding. Und ich glaube, da habe ich überall immer irgendwas gut gefunden, was ich bestimmt auch so angenommen habe. Aber ich muss auch sagen, dass sich die deutschen Texte, also meine eigenen deutschsprachigen Texte, die letzten 5 Jahre entwickelt haben. Ich glaube auch, dass die Sprache von dem zweiten Album jetzt einfach auch eine andere ist als die vom ersten. Und ich schreibe ja meine Songs, meine Texte vor allem sehr gerne mit anderen Textern und Texterinnen, vor allem mit Nina Müller, also Katharina Müller heißt sie ganz. Mit der schreibe ich schon von Anfang an und habe bestimmt schon über 40 Songs mit der zusammengeschrieben. Und da ist es mittlerweile einfach wirklich auch so, dass wir eigentlich quasi einfach nur verdoppelte Rechenpower haben, wenn wir zusammensitzen, dass zwei Köpfe eigentlich genau in dem gleichen Sprachpool suchen und auf verschiedene Ideen kommen. Und das ist einfach ein Riesengeschenk, dass man so die Texte schreiben kann. Und ich glaube, bin gespannt, oder andersrum, ich glaube nicht, sondern ich bin gespannt, wo das noch hinführt, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt beim zweiten Album schon deutlich mehr angekommen bin, sprachlich bei mir selbst. Aber auch vielleicht immer noch nicht komplett, sondern das wird sich, glaube ich, irgendwie noch weiterentwickeln, und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Platten klingen werden.
Da bin ich auch sehr gespannt, auf deine nächste auf jeden Fall. Du warst bei Inas Nacht?
Ja.
Das ist ja musikalisch mittlerweile in den letzten Jahren eine absolut wichtige Hausnummer. Wenn man dort mal auftreten darf, dann hat man, also dann ist das nicht so, dass man einfach bloß jetzt eine neue Platte am Start hat oder so, sondern das ist wie eine Art Ritterschlag. Wie hast du das empfunden, dort in der Sendung zu sein?
Du sagst es selber, es ist absolut ein musikalischer Ritterschlag, weil es ist halt wirklich kaum auszuhalten, wer da alles schon war. Ich meine, das über Sting, Gregory Porter, James Bay oder andere Riesen, neben aber auch natürlich sehr vielen deutschsprachigen Newcomern, die damals ihre Karriere da vielleicht auch so sehr befeuert haben. Ich denke da an Anna Depenbusch oder an Johannes Oerding, die da auch am Anfang ihrer Karriere waren, und danach hat sich alles verändert. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig aufregend gewesen, aber auch total schön, und es lief auch alles total gut. Es ging alles sehr schnell dann auf einmal, der Auftritt selbst. Und vorher hängt man ja den ganzen Tag da ab und hat irgendwann mal kurz eine Probe und wartet dann viel. Dann geht es auf einmal alles sehr schnell. Dann hat man da irgendwie 3 Minuten Zeit zu überzeugen, und ja, war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Erfahrung, und ich bin sehr dankbar, dass wir da zu Gast sein durften.
Das ist ja auch so die Musik, an der sie selber ja auch Spaß hat.
Das hat sie auf jeden Fall auch genauso gesagt. Sie ist, dass ich genau das mache, was sie gerne machen würde, wenn sie könnte. Das sind genau ihre Worte gewesen, wie sie uns da anmoderiert hat, was natürlich auch sehr, sehr nett war, dass sie das so gesagt hat. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut.
Axel trifft Phil Siemers. Sein aktuelles Album heißt Marleen. Die aktuelle Single ist Stell dir vor. Mit den neuen Songs geht er im April auf Tour. Am 8. Mai ist er live in Leipzig im Naumanns. Mehr Infos findet ihr auf philsiemers.de und ihr findet ihn auch auf Facebook und Instagram, genauso wie uns. Liked uns gerne da und bitte empfehlt uns gerne weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Die nächste Folge gibt's nächsten Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Hören.